Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Welche Auswirkungen das menschliche Treiben auf unseren Planeten hat und was das für die Biodiversität bedeutet, diesen Fragen gehen wir heute in unserem Sachbuchmagazin auf Deutschlandfunk Kultur nach. Dass es so viele verschiedene Arten gibt, hat durchaus seinen Sinn, auch wenn der vielleicht nicht immer sofort auf der Hand liegt. Was hat die Mücke je für uns getan? So lautet die ketzerische Titelfrage eines neuen Buches von Frauke Fischer und Hilke Oberhansberg. Frau Fischer ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Frau Fischer.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ich persönlich kann Mückenstichen auch nicht sonderlich viel abgewinnen. Was hat die Mücke denn für mich geleistet oder für uns?
Also für Sie besonders viel, hoffe ich. Denn, was viele Menschen nicht wissen, Mücken sind tatsächlich die einzigen Bestäuber von Kakao. Das bedeutet, also es gibt nur zwei ganz kleine Mückenarten, die das können, weil die Kakaoblüte so mega kompliziert gebaut ist. Jede Honigbiene ist zu dick und zu riesig dafür. Und deswegen lautet die Antwort auf die Frage, was hat die Mücke je für uns getan? Ohne Mücke keine Schokolade.
Ah, gut. Ja, das ist allerdings wirklich ganz entscheidend. Wie ist das denn überhaupt mit der Diversität der Tierwelt? Das ist ja das zentrale Thema bei Ihnen. Diese Vielfalt, ist die denn notwendig für das Fortbestehen unserer Welt?
Ja, ganz unbedingt. Also Sie haben eigentlich ja oder wenn Sie sagen Artenvielfalt, Vielfalt von Tieren oder Lebewesen, Tieren und Pflanzen, dann ist das ja nur ein Teil, den wir da betrachten müssen. Ganz wichtig sind ja die Ökosystemleistungen, also das, was die Natur für uns leistet. Dazu gehören solche Dinge wie Bereitstellung fruchtbarer Böden oder das Reinigen von Luft und Wasser, das Bereitstellen natürlicher Ressourcen wie zum Beispiel Holz oder Fische und all diese Leistung der Natur, die brauchen biologische Vielfalt. Ohne biologische Vielfalt funktionieren diese Leistungen nicht. Und wir sind von denen abhängig, weil viele dieser Leistungen wir Menschen entweder gar nicht oder ja sozusagen mangelhaft oder für einen sehr, sehr hohen Preis nur selber leisten können.
Ein Beispiel bei Ihnen sind die Mangroven. Das ist, glaube ich, so eine Beziehung zwischen Tierwelt und Ökosystem, die vieles viel besser können, als die Menschen das bewältigen. Wie läuft das da?
Genau. Also Mangroven sind ein Beispiel, wie übrigens auch Korallenriffe, für Ökosysteme, die eine große Bedeutung haben bei der Sicherheit von uns Menschen. Denn tatsächlich schützen Mangrovenwälder oder Korallenriffe dahinterliegende Küstenbereiche vor Sturmfluten, vor Tsunamis, vor Wirbelstürmen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion dieser Ökosysteme. Und dazu gehört ja noch, dass zum Beispiel Mangroven Kinderstuben für sehr, sehr viele Fischarten sind oder dass wir zum Beispiel viele medizinische Rohstoffe, sage ich mal, die Rohstoffe für Medikamente aus Korallenriffen bekommen. Also mal ein Beispiel, das am stärksten wirksame Schmerzmittel auf der Welt kommt von einer marinen Kegelschnecke. Das ist ungefähr 1000-mal so wirksam wie Morphium und vor allen Dingen wird der Patient, also der Organismus gewöhnt sich nicht an diesen Wirkstoff. Also das ist ja auch eine Leistung dann von einem, ja in dem Fall Korallenriff.
Es gibt sehr viele schöne Begriffe. Die ganze Bezeichnung, die Taxonomie der Tierwelt und der Pflanzenwelt kann man bei Ihnen auch entdecken. Nun geht es ja auch darum, dass die Städte sich sehr ausdehnen und dadurch die Biodiversität bedroht ist. Setzt da ein Umdenken ein, dass zum Beispiel Grün, Parks mehr aufgewertet werden?
Ja, ich glaube, das kann man schon sehen. Ich glaube, jeder von uns, egal was wir für einen Beruf haben oder wie wir unseren Tag verbringen, jeder Mensch kennt die Erholungsfunktion von Natur. Man ist da entspannter, aber tatsächlich kann man auch zeigen, Menschen, die ins Grüne blicken, können sich besser konzentrieren. Menschen, die in einem Krankenhaus aufs Grüne blicken, werden schneller gesund. Und dadurch wird es ja, auch wenn das vielleicht schwer messbar ist, natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Denn wenn Sie jetzt mal Krankentage sich angucken, also je schöner die Umwelt ist, in der ihre Mitarbeiter arbeiten, je mehr die in den Park gehen können oder in einen Wald oder sich mal an einen schönen See setzen können oder eine Blühwiese betrachten können, umso seltener werden die krank, umso weniger Tage fehlen die bei der Arbeit. Und wenn wir uns das am Ende angucken, ja, kann man ausrechnen, was der Wert, auch der monetäre Wert solcher Leistungen dann ist.
Nun ist es aber doch so, denke ich, Frau Fischer, dass die Probleme, auch das Bewusstsein für den Wert des Ökosystems und der Diversität der Arten eher in reicheren Ländern vorhanden ist oder dass sich diese Länder den Luxus leisten können, um die Sorge dafür. Wie ist das denn in Ländern wie Brasilien, wo es zum Beispiel ums Überleben geht? Das geriet ja jetzt in die Schlagzeilen wegen der Abholzung der Regenwälder, die wieder so zugenommen hat.
Also ich würde mal sagen, rational kann man natürlich sagen, dass mit dem höheren Bildungsniveau in Industrieländern wir rational vielleicht besser verstehen, welche Bedeutung Biodiversität und Ökosystemleistungen für uns haben. Aber de facto versteht natürlich ein Mensch, der in den Tropen in einer ländlichen Region lebt, das viel, viel besser. Also ich habe 10 Jahre in Westafrika gearbeitet, in einem Nationalpark. Unsere Angestellten kamen aus den umliegenden Dörfern. Bei denen ist die Bestäubungsleistung oder das Ausbreiten von Samen, von Nutzbäumen, was durch Tiere geschieht, das ist für die eben nicht eine rationale Sache, mit der die sich irgendwie akademisch auseinandersetzen, sondern das ist etwas, was für ihr Überleben unheimlich wichtig ist. Und wenn Sie haben Brasilien angesprochen, da haben wir natürlich ein anderes Dilemma nochmal, dass eigentlich für diese Leistung, diese Ökosystemleistung des Amazonas, der ja wichtig ist für die Stabilisation des Weltklimas, dass diese Leistung aber eben leider von niemandem bezahlt wird. Das heißt, wenn Länder, die viel Tropenwald haben, also in Afrika, im Kongobecken oder im Amazonasbecken, die müssen eigentlich diesen Wald zerstören, wenn sie irgendwie Geld verdienen möchten. Wir sind mit wenigen Ausnahmen, also Norwegen zum Beispiel ist gerade sehr, sehr aktiv dabei, solche Länder dafür zu bezahlen, dass sie den Wald stehen lassen. Aber wenn wir uns die letzten, ja vielleicht 200 Jahre angucken, dann haben wir immer nur für das Holz bezahlt oder für die Fläche, die unter dem Wald liegt, um da meinetwegen ja Ölpalmen anzubauen oder Soja oder was auch immer.
Welchen Effekt haben in diesem Zusammenhang Reisen? Das ist ja eine Mode, dass man auch in Länder fährt, die weit weg sind, um sich die Tierwelten anzuschauen.
Ja, genau. Also auf der einen Seite ist für einen nicht unerheblichen Teil an Reisen, ich habe es gerade nicht im Kopf, die Zahl, aber die steht natürlich in unserem Buch, ist ja der Besuch von Natur oder von Wildnis, von Nationalparks, ist überhaupt der Grund, so eine Reise anzutreten. Das heißt, Natur ist in dem Fall für den Tourismussektor ein Wirtschaftsfaktor. Die Leute fahren in einen afrikanischen Nationalpark, weil sie Tiere sehen wollen. Die fahren in einen deutschen Nationalpark, weil sie da diese alten Bäume sich angucken wollen oder was auch immer. Und umgekehrt wirken wir aber natürlich, wenn wir reisen, auch auf Biodiversität. Also natürlich erstmal indirekt durch meinetwegen CO2-Emissionen, die durch die Mobilität entstehen, aber auch direkt. Also wir haben Beispiele, also ich nehme mal ein Beispiel, ein Hummer, das ist ein Tier, was 80, 90 Jahre alt geworden ist, bis es endlich auf dem Teller landet. Und wir finden leider in vielen Tourismusdestinationen, dass Menschen dann denken, oh, jetzt lasse ich es mal krachen. Ich esse mal hier alles, was die Region hergibt und das in einer verschwenderischen Art und Weise. Und dann wiederum haben wir natürlich durch diese Reisen negative Effekte, manchmal direkt da oder genau auf diese Ökosysteme, auf die Leute sich eigentlich angucken wollten. Also die Leute fahren irgendwo hin, um als Taucher Korallenriffe anzusehen, leben dann aber vielleicht in einem Hotel, was ungefiltert die ganzen Abwasser ins Meer entlässt und dadurch das Korallenriff sehr stark schädigt. Das bekommen viele Leute eben gar nicht dann mit.
Vielen Dank, Frauke Fischer. Wir sprachen über das Buch »Was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet« von Frauke Fischer und Hilke Oberhansberg. Erschienen im Ökon Verlag, 219 Seiten für 20 €.